ARD. SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: die restaurierte Seele Frankreichs. 5 Jahre nach dem Großbrand von Notre Dame. Darüber wollen wir sprechen und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen zu diesem SWR 2 Forum. Am 15. April 2019, das war vor 5 Jahren, zu Beginn der Karwoche, brannte die Kathedrale Notre Dame de Paris. Das Bauwerk wurde 2018 noch von rund 14 Millionen Menschen jährlich besucht und an der Tragödie, da nahm auch Deutschland mitfühlenden Anteil und bot umgehend fachliche Hilfe an, weil eine Weltöffentlichkeit sehen konnte, wie diese Kathedrale zu Teilen einstürzte. Ein Teil des Wiederaufbaus wurde sogar in deutsche Hände gelegt und gegeben, darunter 4 große beschädigte Fenster, die in der Kölner Dombauhütte restauriert wurden. Der Wiederaufbau läuft, soweit ich sehe und höre, planmäßig. Im Januar war Richtfest. Wie steht es um diesen gotischen Sakralbau? Das wollen wir fragen. Welche Wirkung geht von der Restaurierung aus? Und was bedeutet diese Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland? Ich bin sehr froh, dass zu mir ins Studio gefunden hat Frau Prof. Dr. Barbara Schock-Werner. Sie ist die Kölner Dombaumeisterin in den Jahren 1999 bis 2012 gewesen. Sie ist auch Vizepräsidentin der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und von der deutschen Bundesregierung rasch nach dem Brand beauftragt worden, die deutsche Wiederaufbauhilfe zu koordinieren, wenn ich es richtig weiß, im Auftrag der Kulturstaatsministerin damals. Sie nickt, also sage ich nichts Falsches, das ist schon mal gut. Bei uns ist auch Stefanie Markert, sie ist die ARD-Korrespondentin in Paris und hat auch häufig berichtet über den Fortgang der Arbeiten der Kathedrale Notre Dame und nicht zuletzt Dr. Jürgen Ritte, Professor für Literaturwissenschaft, Romanist und Publizist. Um ins Thema zu finden, Frau Schock-Werner, Sie sind nicht nur Kunsthistorikerin, Dombaumeisterin AD, sondern auch Architektin. Was ist an diesem gotischen Sakralbau so besonders, dass eine Weltöffentlichkeit Anteil genommen hat? Und wenn ich es richtig weiß, glaube ich, die Besucherzahlen liegen fast doppelt so hoch wie beim Kölner Dom in Paris.
Ja, das ist beides richtig. Paris hat noch sehr viel mehr Touristen als Köln hat, obwohl wir schon am Limit sind. Das ist natürlich das Herz von Paris. Und es war schon im Mittelalter sozusagen, ja, in dem Moment, wo sich auch in Frankreich die Regierung so auf Paris konzentriert hat, das war ja auch nicht so ganz von Anfang an so, da entstand diese große Kathedrale als alle der allerersten mit 5 Schiffen, gigantisch monumental angelegt. Eigentlich noch von der Vorkonzeption sehr frühgotisch mit Emporen statt dem späteren obligatorischen Triforium. Aber in der Größe, in der Bedeutung und dann auch sozusagen im nächsten Schritt mit den gotischen Querhaus, vor allem den Querhausrosen, sehr bestimmend für die Entwicklung gotischer Architektur. Und deshalb sozusagen immer wichtig, durch die Jahrhunderte mal geachtet, mal weniger geachtet. Das ist ja eine aufregende Geschichte. Aber in dem Moment, als sie brannte, wurde, glaube ich, nicht nur den Franzosen, sondern den Europäern, sofern sie überhaupt Kultur interessiert sind, doch klar, das ist wichtig. Und es ist doch noch ein Unterschied, Kirche oder Profanbau, wenn die Grand Opera abgebrannt wäre, wäre das auch tragisch gewesen. Aber es hätte nicht diesen totalen Schock ausgelöst, die dieser Brand ausgelöst hat.
Ja, Sie sagen, es schockt. Dieses Ereignis ist eine Tragödie für die gesamte Nation. Die Bestürzung in Frankreich ist enorm groß. Wir haben einen Teil von uns und unserer Geschichte brennen sehen. Notre Dame ist die Kathedrale aller Französinnen und Franzosen. Das hat Emmanuel Macron am 29. Mai 2019 geschrieben in einem Brief an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet, mit dem Sie zusammen gerade ein Buch herausgegeben haben, Zurück im Herzen Europas. Frau Markert, Korrespondentin in Paris für die ARD. Warum dieses für uns ein bisschen fremde Pathos von der Seele Frankreichs? Woran liegt das?
Ja, mit Pathos hat man in Frankreich ja im Gegensatz zu Deutschland kein Problem. Aber in Bezug auf Notre Dame, ich weiß gar nicht, ob sich Franzosen oder Französinnen diese Frage stellen würden, weil die Kathedrale war einfach immer da. Sie hat eben selbst eine Seele. Sie wacht seit fast 900 Jahren über die Stadt, ob da jetzt Könige herrschen oder Kommunarden. Und es gab vor dem Brand 2500 Gottesdienste pro Jahr dort. Also die haben Halt gegeben. Hier haben die Glocken geläutet, als die Weltkriege zu Ende waren. Es waren die ersten Glocken, die läuteten im befreiten Paris im August vor 80 Jahren. Und als der Vierungsturm einstürzte, da haben die Leute ja auch geschrien, als ob ihnen ein Arm oder ein Bein amputiert wird. Und auf dem Vorplatz, ich bin fast jedes Jahr zum Jahrestag dort, und da sieht man immer Menschen, die innehalten, die Tränen in den Augen haben. Ja, und es ist eingebrannt, muss man wirklich sagen, ins kollektive Gedächtnis wie 9/11. Es weiß, glaube ich, wohl jeder hier, wo er war, als Notre Dame brannte. Und das gilt religions-, generations- und auch parteienübergreifend. Ein einziges Beispiel nur, der bekennende Atheist und weit links stehende Ex-Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon, der hat damals in der Brandnacht gesagt, es sei, als ob einem Familienmitglied etwas zugestoßen sei.
Herr Ritte, Literaturwissenschaftler, Ideenhistoriker, Publizist, Kommentator. Machte Präsident Macron aus Notre Dame damit auch ein geschichts- oder identitätspolitisches Zeichen oder Angebot oder versuchte nochmal eine Klammer zu bilden?
Politik macht er damit auf jeden Fall. Er hat begriffen, wie alle großen Staatenlenker oder Politiker, wie man als Katastrophenbewältiger für sich selbst auch Profit aus so einer Sache schlagen kann. Das hat er sofort gemacht. Wir erinnern uns in Deutschland ja auch gerne an Helmut Schmidt und die Hamburger Flutkatastrophe oder Gerhard Schröder in Gummistiefeln im Oderbruch. Das ist das eine. Identitäts- und Geschichtspolitik, ich will damit etwas vorsichtig sein, der Begriff ist doch sehr belastet. Das Identitäre ist heute besetzt vom extrem rechten Rand oder von der kommunitaristischen Politik, alles sehr kompliziert. Und Notre Dame ist ja, wie Frau Markert gerade richtig sagte, Notre Dame ist ja religions- und generationsübergreifend ein Zeichen. Notre Dame ist immer schon das gewesen, was ein lieu de mémoire ist, was ein Erinnerungsort ist. Und diese Erinnerungsorte, nationale Erinnerungsorte oder europäische Erinnerungsorte, darum herum konstruiert sich dann so etwas wie eine Identität, eine Kulturidentität. Damit, die brauchte jetzt Macron nicht zu stiften, die ist da. Er setzt sich in diese Kontinuität. Das sehe ich da. Also ich glaube nicht, dass man jetzt Macron als identitätspolitische Galionsfigur dort sehen muss. Er ist der große Lenker, der von Anfang an war. Als solcher hat er sich inszeniert.
Lassen Sie uns in diesem ersten Durchgang unseres Gesprächs noch ein bisschen dran erinnern, was da passiert ist. Frau Schock-Werner, was war mit dem Vierungsturm passiert? Der mittelalterliche Dachstuhl ist doch auch heute komplett verloren, oder?
Ja, der war schon im 18. Jahrhundert, wurde er abgebaut. An den wenigen Stichen, die man aus der Vorzeit hat von Notre Dame, kann man sehen, dass schon der mittelalterliche Vierungsturm sehr schlank und sehr hoch war. Und dann war er baufällig und er wurde einfach entfernt, was Victor Hugo in seinem Roman geißelt. Wie ein Topf mit Deckel hätte man die Kirche abgeschlossen. Und dann hat eben der neue Vierungsturm, ist ein Wunderwerk der Neugotik, ein wunderbarer Entwurf von Viollet-le-Duc. Und dann nach dem Brand hieß es ja, das ist nicht so schlimm, das ist ja nur 19. Jahrhundert, obwohl wir über die Zeit, da das 19. Jahrhundert verachtet wurde, längst hinweg sind. Aber es ist auch nicht nur 19. Jahrhundert, es ist ein wunderbares Beispiel für 19. Jahrhundert Architektur. Und deshalb ist es höchst bedauerlich. Und als ich das ja fast live im Fernsehen gesehen habe, ist auch mein Herz schier stehen geblieben, als diese Spitze abbrannte und durch das Gewölbe herunterfiel. Das war schon ein ganz optisch, wie auch tatsächlich konstruktiv furchtbarer Moment.
Es gab danach eine ganze Reihe von verrückten Ideen, um nochmal dran zu erinnern. Auch Frau Markert von Umnutzung, das ging so weit, dass man, glaube ich, sogar sagte, da könnte man doch eine riesige Ausflugsterrasse hinmachen oder ein Schwimmbad.
Schwimmbad, so. Genau. Parkfläche, ja. Dachgarten, Turnhalle habe ich sogar gesehen.
Das ist alles vom Tisch, Frau Markert, ne?
Ja, also eine Umnutzung der Kathedrale an sich, die stand ja sowieso nicht im Raum. Es ging nur vorwiegend um das Dach, ne? Also Gärten und Bienenstöcke, Aussichtsplattformen. Die ganze Fläche sollte auch ein Swimmingpool sein. Mhm. Das war eine Idee aus Schweden. Aber wie hier die französischen Zeitungen damals zu Fisan schrieben, sie ließen offen, ob sie das Becken mit Weihwasser füllen wollen. Es war ein Glasdach im Gespräch, ein Parkhaus an der Krypta, auf dem Platz davor ein temporäres gläsernes Kirchenschiff. Es ist alles nicht so gekommen. Macron, Präsident Macron, hat ja eine zeitgenössische architektonische Geste gewünscht, einen internationalen Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Aber dann gab es eine Kommission, eine Kulturerbekommission, die hat dann im Juli 2020 einstimmig entschieden, dass man am äußeren Bild, da mit dem Spitzturm und so, nichts ändern wolle. Und das war auch, entsprach eigentlich auch dem Willen der Pariser Bevölkerung. Und da hatten sich auch ganz viele, über 1000 Spezialisten dafür ausgesprochen. Obwohl es Polemik gab, zum Beispiel um diese 500 Tonnen Bleibelag auf dem Dach. Ne? Der Präsident hat diese Entscheidung dann aber abgesegnet, denn man muss ja wissen, Frankreich ist laizistisch, der Staat ist Eigentümer und überlässt die Kirchen dann den Gläubigen.
Das war ein wichtiges Stichwort. Ich kann mich an Beiträge von Ihnen erinnern, Stefanie Markert, so um die Jahreswende, wo die Bleidiskussion ein ganz wichtiges Thema ist. Ich glaube, bis in die Gegenwart, ich greife ein bisschen unserem Gespräch voraus, wo sozusagen der Denkmalschutz in Kollision vielleicht mit Umweltschutz oder Mitarbeiterschutz gerät. Frau Schock-Werner zappelt, sie will was sagen.
Ja, der Architekt en Chef Philippe Villeneuve hat mir gesagt, dass diese Entscheidung...
Das ist der Chefarchitekt der französischen Denkmalbehörden.
Ja, der oberste Architekt von Notre Dame hat mir dann auch erklärt, dass diese Entscheidung auch eine rein pragmatische wäre.
Warum?
Wenn man eine neue Konstruktion gewollt hätte, hätte man sie entwickeln müssen, man hätte sie rechnen müssen, das hätte man in der vorgegebenen Zeit überhaupt nicht fertig gekriegt. Das heißt, wir bauen ganz genau das, was vorher war, da sind wir sicher, dass es hält. Und das war auch ein bisschen der Hintergrund, Gott sei Dank, hinter dieser Entscheidung.
Gut und einfach erklärt. Tragwerk, Fassade, Haupttürme konnten gerettet werden. Geben Sie uns mal ein bisschen Gefühl für das Ganze, Frau Markert. Sie waren bei verschiedenen Ereignissen dabei, unter auch beim Wiedereinbau der ersten Eichen. Erinnere ich das richtig?
Ganz kurz nochmal zum Blei. Man muss aber wissen, dass ungefähr im Jahr, das sagen die Grünen im Senat, ungefähr 20 Kilo pro Jahr durch Regen und Unwetter und so weiter, durch mechanische Einflüsse abgetragen werden. Deshalb dieses Thema wird bleiben. Bleiben, da tun natürlich auch die Eichen, die jetzt eingebaut worden sind. Ich war nicht beim Einbau dabei, das konnte jeder ja sehen von unten, der da drumherum stand. Ich war dabei, als die erste Eiche gefällt worden ist für Notre Dame. Das war wirklich beeindruckend. Das war bei Le Mans, ungefähr 200 Kilometer südwestlich von Paris, im königlichen, also einst königlichen Wald von Bercy. Und da wachsen nämlich Frankreichs schönste Eichen. Und es war für die Leute, das hat man richtig gemerkt, nicht nur eine Challenge, sondern dieses Wort haben sie auch benutzt, eine Ehrensache. Also diese Eichen, 8 an der Zahl, kamen aus Bercy für Notre Dame zu spenden. Und die Eiche mit der Plakette Nummer 1, da habe ich noch ein Foto, ein Selfie gemacht, was ich sonst nie mache. Aber mit dieser Eiche habe ich es getan. 220 Jahre alt, der Stamm, allein der Stamm 20 Meter lang. Und ich habe noch gesprochen damals mit Hugues Boutier, 23 Jahre, Kinnbart, und der hat ihn nämlich in luftiger Höhe entästet. Und er hat mir damals gesagt, es ist genial, ein historischer Moment, eine Ehre, einen Baum für Notre Dame zu schlagen. Das gibt es nur einmal im Leben.
Man merkt schon nach den ersten 13, 14 Minuten, die wir sprechen, Jürgen Ritte, wir haben einen ziemlich sonntäglichen Ton drauf. Ne? Wir reden über mehr als nur irgendeinen Zweck. Das ist nicht seit gestern so. Ne? Also Frau Schock-Werner hat schon Victor Hugo genannt. Dafür gibt es Beispiele. Helfen Sie uns mal.
Ja, es gibt sehr viel. Die französische Literatur begleitet Notre Dame eigentlich von Anfang an. Und das ist sehr amüsant. Da gibt es einen Abt, der aus der Nähe von Bonn kommt. Da sind wir fast schon im Sendegebiet. Ein Caesarius von Heisterbach.
Ja, natürlich.
Der aus damals
Siebengebirge.
Genau. Ja, als der Bau anfing unter dem Bischof Maurice de Sully, das Ganze geißelte und sagte, also so viel Geld, das könne man auch den Armen geben. So war von vornherein die Debatte um den Bau auch schon eine über den richtigen Umgang mit Geld. Und so geht es die ganze Zeit hindurch. Notre Dame ist bei François Billon ganz präsent. Er wünscht sich, dass die Glocken läuten zu seinem Begräbnis, in seinem Testament. Und es geht sogar ins 18. Jahrhundert hinein. Nun muss man wissen, dass Gotik für die Menschen Menschen des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich so etwas Ähnliches war wie grotesk, deutsch, unschön. Man steht lange vor der romantischen Wiederbelebung des Mittelalters. Aber bei Rousseau beispielsweise, Jean-Jacques Rousseau, juge de lui-même, also Jean-Jacques richtet über sich selbst, oder bei Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, also alles Texte, die wir in Deutschland auch kennen, taucht Notre-Dame schon in den 80er Jahren dann des 18. Jahrhunderts auf. Und zwar mit einer gewissen Faszination. Man weiß nicht so recht, was man damit machen soll. Die Kirche hat einen unglaublichen, na, sagen wir, Einfluss, einen Gänsehauteffekt auf diese Autoren schon, die sich damit ein bisschen unwohl fühlen, aber dennoch merken, da ist irgendwas. Und Rousseau hatte ja das Projekt, seine Dialogbücher auf dem Altar zu hinterlegen, damit der König sie lese. Etwas vermessen, wie immer bei Jean-Jacques Rousseau, dazu ist nicht gekommen. Aber es stimmt schon, was eben auch Frau Schock-Werner sagte, Victor Hugo ist vielleicht jetzt nicht der wesentliche Beitrag, aber doch der entscheidende. Denn mit Notre-Dame de Paris und den Texten rundherum hat Victor Hugo Notre-Dame schon sehr früh zu einer republikanischen, zu einem republikanischen Merkmal gemacht. Er ist eben, er geht nicht auf das Katholische ein, sondern er denkt sich aus, wie die mittelalterlichen Handwerker dort gemeinsam gearbeitet haben, gleichberechtigt, frei. Alles das stimmt nicht ganz. Er hat ein bisschen fabuliert.
Sozialistische Bauhütte. Auch. Ja.
Sozialistische Bauhütte. In diese Richtung ging auch der politisch nicht in diese Richtung neigende Viollet-le-Duc. Das sind Mittelalterbilder, wie man sie sich so ausgemalt hat. Aber immerhin, das ist ein wichtiger Punkt für die Popularität auch nicht nur von Victor Hugo, sondern auch vor allem sein Notre-Dame-Bild, dass er Notre-Dame aus dem rein kirchlichen Bereich herausgeholt hat.
Ja, sehr interessant.
Und da spielt dann auch jemand wie Marcel Proust eine ganz wichtige Rolle. Wir haben ja in Frankreich, Frau Markert hat es eben auch gesagt, wir haben ja in Frankreich das laizistische System, strenge Trennung von Staat und Kirche seit dem berühmten Gesetz von 1905. Und damals ist Marcel Proust aufgestanden und hat gesagt, also das geht gar nicht, das werden ja alles eines Tages tote Gehäuse sein, angespült wie Muscheln am Meer und man kann auch nicht mehr das Rauschen hören. Also dieses Gesetz ist ein schlechtes Gesetz. Er fürchtete, dass diese Kathedralen verfallen werden. Genau das ist aber nicht passiert. Der Staat ist eingetreten, hat diese Sakralbauten alle übernommen und so waren alle zufrieden. Aber Sie können die französische Literaturgeschichte hindurch bis zum heutigen Tag, bis zu Sylvain Tesson, der unmittelbar im Anschluss an den Brand einen sehr, sehr schönen Text über Notre Dame geschrieben hat. Er wohnt direkt gegenüber. Sie können bis zum heutigen Tag die französische Literaturgeschichte nach Notre-Dame-Bildern absuchen und Sie finden sie. Und darauf sind auch in Frankreich viele Verleger sehr schnell nach dem Brand gekommen. Ein Jahr später waren schon die großen Anthologien auf dem Markt. Es gibt da einige von. Ja.
Ich wusste, dass es Sinn macht und ein Gewinn ist, Sie danach zu fragen. Es gibt noch einen Punkt, Frau Schöckwerner, den ich bei Ihnen gelernt habe. Ich glaube, wenn ich ein Handlanger oder ein kleiner Steinmetz gewesen wäre und würde sagen, ich habe Notre-Dame mitgewirkt, dann hätte ich jedes Bewerbungsschreiben mir sparen können. Das war Ausweis genug, richtig?
Ja, es gibt zwei Belege dafür, unter anderem im süddeutschen Raum, dass sich ein Meister, den man da gar nicht kannte, um eine Stelle, es geht um Wimpfen, beworben hat mit der Begründung, er hätte, wäre in Frankreich gewesen und er hätte einige Zeit an dem Bau der Kirche Notre-Dame mitgearbeitet. Und das sieht man, das war das, ob das stimmte, hat, glaube ich, keiner überprüft. Aber die Behauptung, das war ein Prädikatsmerkmal. So wie später die Leute, wenn sie aus Straßburg kamen oder sozusagen, oder im 19. Jahrhundert am Kölner Dom. Wir haben am Kölner Dom eine unglaublich Wechsel von Steinmetzen. Die wollten alle ein halbes Jahr am Dom mitarbeiten, damit sie das in ihrem Lebenslauf haben. Mhm. Und so war das damals mit Notre Dame auch.
Frau Markert, ja?
Ja, das geht bis heute ja so weiter. Also jetzt im Januar, als Richtfest war, da ist es Sitte, dass der jüngste Zimmerer die Richtkrone hissen darf. Und das war Léonard Laforest. Und wir haben mit ihm sprechen können. Der ist 19 und er sagt, Mensch, dass ich meine Laufbahn hier auf so einer beeindruckenden Baustelle beginnen konnte, das sei für ihn ein Schock gewesen. Und er habe das Gefühl, er habe für sein ganzes Leben alles gelernt.
Frau Markert, Mitte Januar war Richtfest. Ich habe es erwähnt. Sie haben viele Ereignisse begleitet. Ich lese, der goldene Hahn glänzt wieder, auch kein unwichtiges Symbol. Läuft alles nach Plan?
Ja, also wenn wir beim Hahn bleiben, der alte Kupfergrüne, der wurde zwar gefunden, aber der soll in ein geplantes Notre-Dame-Museum. Das soll eingerichtet werden in diesem angrenzenden großen Klinikkomplex Hôtel de Dieu. Und jetzt hängt also ein neuer Goldglänzender da oben seit Dezember auf 96 Meter Höhe. Wie seit Jahrhunderten ist er sozusagen der spirituelle Blitzableiter für alles Unheil über Paris. Und in ihm stecken Reliquien, wie damals auch, und ein Pergament eben mit den Namen von über 2000 Restauratoren, Handwerkern und so weiter, die die Kathedrale also in dieser Rekordzeit wieder aufgebaut haben werden im Dezember. Und man liege im Plan, sagt Philippe Joss, der Bauleiter. Er sagt aber auch, bis Dezember bleibe es eine tägliche Schlacht. Es ist ja auch nicht von ungefähr, dass sein Vorgänger auch ein General AD, Georges Lain, war. Also Macron hat das in militärische Hände gelegt, damit das alles zackig vorangeht und wirklich nach Plan. Und so schaut es auch aus. Eigentlich sollte es zu den Olympischen Spielen schon aufmachen, aber da kam die Pandemie dazwischen, viele Unwetter und so weiter, Unwägbarkeiten. Also jetzt hat man seit geraumer Zeit sich festgelegt auf den 8. Dezember. Es gibt danach immer noch Bauarbeiten. Also bis alles auch rundherum fertig sein soll, da nennt man das Jahr 2028.
Ja, sehr interessant und wie immer queren Sie uns fortlaufend auf durch Ihre Beiträge, Frau Markert aus Paris. Frau Schock-Werner, ich habe eingangs gesagt, dass Sie von der Bundesregierung bestellt worden sind als deutsche Wiederaufbauhilfe-Koordinatorin. Ich erinnere mich, dass wir ganz zu Beginn gesprochen haben und da habe ich gesagt, na, rümpfen die Franzosen da nicht die Nase, legen die Stirn in Falten, die Deutschen ausgerechnet, die sollen uns helfen. Dann haben Sie gesagt, na ja, das fällt denen gar nicht so schwer. Dann rückten die Deutschen damit an, was sie können mit schwerem Gerät, mit Kränen und anderem. Über die Phase ist man hinaus. Was haben Sie alles bewegt?
Also es gab eine sehr frühe, sehr nützliche Hilfe, weil die Universität Bamberg in einem Studienprogramm 2015 die Querhäuser eingescannt waren. Und das waren die ersten digitalen Daten, die für Notre Dame zur Verfügung gestellt wurden. Und dann habe ich mir überlegt, was können wir helfen? Nach 3 Besuchen oder 4 sogar in Frankreich war mir klar, also deutsche Handwerker auf der Baustelle, das geht nicht, Empfindlichkeiten und so. Aber aus technischen Gründen waren ja die Fenster sehr rasch ausgebaut, um den Obergarten zu stabilisieren und waren in Kisten. Und Glasrestaurierung findet nie an Ort und Stelle statt, sondern immer in geeigneten Werkstätten. Und deshalb dachte ich, das ist ein gutes Moment, wo man Deutschland ins Spiel bringen konnte. Denn ich war mir auch mit Armin Laschet einig, dass wir nicht Geld überweisen wollten, sondern dass wir ein bestimmtes Projekt und wenn es nur ein kleines
damaligen
kleines...
damaligen Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen.
Ja, so muss man vielleicht erklären. Armin Laschet war zu dieser Zeit deutsch-französischer Kulturbeauftragter, gerade im Jahr 19 geworden. Das ist ein Amt, das zwischen den Ministerpräsidenten wechselt. Und er war es gerade geworden, deshalb war er im Spiel und er sammelte Geld dafür, auch von Firmen, viel Geld. Und nun galt es, dieses Geld auch sinnvoll einzusetzen, eben für ein Projekt. Und da kamen mir natürlich Dombauerfahrung und Glasfensterrestaurierung ist ein teures und schwieriges Geschäft. Und deshalb mein Angebot, Deutschland hilft bei der Restaurierung der Obergartenfenster.
Ich hatte das Glück, liebe Frau Schock-Werner, dabei zu sein, wie Sie 2007 einen Coup gelandet haben und Gerhard Richter dazu bewogen haben, das Südquerhausfenster zu gestalten und habe die Entstehung auch ein bisschen begleiten können. Das sagt sich alles so leicht. Gehen Sie ein bisschen ins Detail. Welche Fenster sind zu Ihnen gekommen und in den Kölner Werkstätten bearbeitet worden?
In der Barockzeit hat man alle mittelalterlichen Fenster entfernt aus Notre Dame. Bis auf die Rosenfenster. Da ist noch Teile mittelalterliches Glas drin. Es gibt die 19. Jahrhundertfenster vor allem im Chor und in den Querhäusern. Und das blieb lange so, bis dann in den 60er Jahren auch das Langhaus farbig verglast wurde von dem Künstler Chevalier. Sehr aufwendig, aber ganz abstrakt. Also los. Alle die Obergartenfenster, die dem Brand natürlich nahe waren, hatten Schäden davongetragen, nicht sehr gravierend, aber doch Hitzesprünge und sie waren jetzt 60 Jahre eingebaut, normal verdreckt und der Bleistaub kam dazu. Und dann konnte ich mich mit der Idee durchsetzen. Zuerst wollte ich mehrere deutsche Werkstätten, aber das hat sich dann zerschlagen. Ich wollte auch keine kommerziellen deutschen Betriebe ins Spiel bringen, die dann als Konkurrenz empfunden worden wäre. Deshalb Dombauhütte Köln mit ihrer großen und auch international anerkannten Erfahrung in Glas.
Das sagt sich so leicht. Ich kenne Fotos, da sind Mitarbeiter, sie sehen aus wie Spezialfeuerwehrmänner, komplett eingehüllt in Schutzanzüge, Atemmasken, die mit den Kisten. Das war kein ungefährliches Geschäft, ne?
Ja, natürlich, weil also die französische Angst sehr groß war, auch durchaus begründet, dass dieser giftige Bleistaub überall ist. Und deshalb auch die Auflage, dass erstmal der Bleistaub entfernt werden musste. Wir bauten praktisch ein Kunststoffzelt abgeschlossen mit Unterdruck, in der die elsässische Restauratorin, die wir dazu angestellt haben, in einem Komplettschutz mit Atemschutz erstmal den Bleistaub von allen diesen Scheiben, das waren 40 Kisten, Sie müssen sich vorstellen, 40 Kisten mit Glasfensterteilen, so. Und das wurde erstmal entfernt. Das war auch richtig. Wir wollten ja diesen Bleistaub auch nicht in unserer Absauganlage haben. Also bevor die Fenster in unsere Werkstätten kamen, musste erstmal dieser Bleistaub entfernt werden. Und dann wurde Scheibe für Scheibe durchgesehen. Durch den sehr schnellen Ausbau, der ja aus statischen Gründen notwendig war, waren auch mechanische Beschädigungen. Es waren einfach Beschädigungen mit der Zeit, fast alle Ränder waren verbogen und so musste, wie Glasrestaurierung geht, also Scheibe für Scheibe ergänzt werden, wobei es war auch der französische Wunsch, das geschah natürlich in enger Abstimmung mit Frankreich, möglichst kein neues Glas, also zersplitterte Teile wurden, wenn es irgendwie wieder zusammengesetzt, es sind tatsächlich sehr wenig neue Gläser reingekommen, nur wo es gar nicht ging. Und so haben sich die ein Jahr lang, die Fenster waren ein Jahr in Deutschland, durch diese Scheiben gearbeitet. Und das war kleinteilig und mühselig, weil ja auch diese, man müsste die sehen, also diese Originalbemalung ist so gewischt und gekratzt. Und der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, als er die Glaswerkstätte besuchte, sagte, durchaus mit einem gewissen Recht. Wo ist denn, sieht man denn den Unterschied zwischen Dreck und Kunst? Und das war natürlich die Kunst ist eingebrannt, der Dreck lag noch oben drauf. Aber es war schon eine sehr detaillierte Arbeit, die wir in diesem Buch, das wir dazu herausgebracht haben, da wird das auch ganz genau beschrieben.
Frau Markert, wir haben deshalb so ausführlich gerade drüber gesprochen, weil, glaube ich, in Frankreich über die Fenster durchaus strittig diskutiert wurde oder wird, nämlich zeitgenössische Künstler oder Künstlerinnen könnten das neu gestalten. Dagegen liefen viele Sturm. Gebe ich das so richtig wieder?
Genau, der Vorschlag kam aber von Seiten der Kirche und Emmanuel Macron hat dem zugestimmt. 6 Fenster sollen ins Museum, das Museum, wo dann auch der alte Hahn, der alte Gockel hinkommt. Und dafür soll sozusagen eine moderne Geste erinnern in neuen 6 Fenstern an das, was Notre Dame jetzt passiert ist. Also ein kleiner Akzent des 21. Jahrhunderts mit diesem Drama auch. Und das ruft natürlich viel Polemik hier hervor. Es gibt Leute, die sagen, ja, dafür haben aber die Spender, die 340.000 Spender und Spenderinnen weltweit nicht ihre 850 Milliarden Euro gegeben, dass da irgendwie was Neues reinkommt, sondern sie haben es für den Wiederaufbau so originalgetreu wie möglich gegeben. Das ist nur eines der Argumente. Also da wird es noch Streit geben, auch wenn dann ausgesucht wird, wer da was wie machen wird. Aber wie gesagt, eigentlich ging es von der Kirche selbst aus, die auch im Innenraum viel ändern wollte, um die 12 und nach dem Wiederaufbau wahrscheinlich 14 Millionen Touristen im Jahr besser empfangen zu wollen. Und die sollen aber, wie gesagt, diesen kleinen Touch 21. Jahrhundert mitbekommen, mit auf den Weg.
Ja, dabei geht es aber nicht um diese Fenster des Obergabenes Langhaus, sondern das sollen die 19. Jahrhundertfenster ausgewechselt werden. Also das sind im Südquerhaus war die Rede von dieser Auswechslung, das sind die 19. Jahrhundertfenster, nicht die des 20. Jahrhunderts.
Jürgen Ritte, entsteht da ein neues katholisches Zentrum Frankreichs oder doch eher nur in Anführungszeichen ein Touristenmagnet?
Oh, das sind die zwei extremen Pole, ich würde es dazwischen ansiedeln. Ich wollte nur noch sagen, dass ich mit großer Bewunderung sehe und höre, was dort alles gearbeitet worden ist, wie kleinteilig gearbeitet worden ist und wie viel auch dann entdeckt worden ist, von dem man gar nicht wusste, dass es da war, was im Rahmen der Restaurierungsarbeiten so alles hervorgekommen ist, hervorgekramt worden ist. Dinge, die seit Jahren, Jahrzehnten, seit Jahrhunderten verdeckt waren, die wir und unsere Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich nie zu sehen bekommen hätten, hätte es nicht diesen Brand gegeben. So hat er auch noch was Gutes. Aber zu der Frage noch einmal, also Wiederbelebung eines katholischen Frankreichs. Frankreich ist noch katholisch, es gibt noch ein katholisches Frankreich, aber die Kirche ist, wie eben ja auch schon mehrfach gesagt, in keiner Weise katholisches Eigentum, sowohl weder juristisch noch ideologisch. Das ist die Kirche aller Franzosen. Und Notre-Dame ist wie alle unsere großen Sakralbauten, ob sie nun aus späterer Zeit noch kommen, in Italien, der Brunelleschi-Dom in Florenz und so weiter, das sind die Markierungen der europäischen Kulturlandschaft. Und das sind die Gebäude. Und das ist, glaube ich, dafür gibt es auch eine große Sensibilität. Nicht nur bei den Franzosen, was Notre-Dame angeht, sondern bei uns allen. Das sind doch die Gebäude, die am weitesten für uns zurückreichen, neben den antiken Resten, die wir irgendwo noch finden im Süden. Aber das geht tief in unsere Vergangenheit hinein. Das geht bis ins Mittelalter. Da ist ein Stück Vergangenheit, auch wenn diese Bauten alle vielfach überarbeitet worden sind, immer wieder was dran gebaut worden ist. Das alles weiß Frau Schock-Werner sehr viel besser als ich. Aber das sind Dinge, wo sich Geschichte übereinander lagert. Und deswegen haben wir auch so eine Ehrfurcht vor diesen Gebäuden. Und deswegen beeindrucken sie uns so. Und ich glaube, das wird jetzt wieder hergestellt. Dass das Ganze natürlich auch hinterher, das befürchte ich ein wenig, ich frage mich selber, wann ich als Normalbürger wieder mal in Notre Dame darf. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass kilometerlange Touristenschlangen dort stehen werden. Und wie das bewältigt werden wird, das weiß ich noch nicht. Aber natürlich spielt auch das eine große Rolle.
Es berührt etwas, was man neudeutsch so Heritage nennt, Überlieferung und Bewahrung von Kulturschätzen. Wir sprechen in diesem SWR2-Forum Restaurierte Seele Frankreichs über den Brand von Notre-Dame de Paris, dem Großbrand vor 5 Jahren. Gerade hat Jürgen Ritte gesprochen, Professor für Literaturwissenschaft in Paris. Bei uns ist auch Professor Dr. Barbara Schock-Werner, die Dombaumeisterin und Koordinatorin der Aufbauhilfe aus Köln. Stefanie Markert, überrascht Sie in dem doch sehr streikfreundlichen Frankreich nicht auch, dass das so, also von außen betrachtet, widerstandsfrei und reibungslos über die Bühne geht? Oder gebe ich das falsch wieder? Wie nehmen Sie das wahr?
Im Fall von Notre Dame überrascht es mich nicht. Weil ich habe schon beschrieben, zum Beispiel, wie die Holzfäller reagiert haben, wie der jüngste Zimmermann reagiert hat.
Also eine nationale Anstrengung ist das.
Das ist wirklich eine nationale Anstrengung. Es ist wirklich eine Ehre für die Leute. Es ist, also die werden extrem emotional, noch die mit den breitesten Schultern und alle bei Notre Dame, da kommen die Tränen irgendwie automatisch. Es ist wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie mal gestreikt worden ist. Das ist Ehrensache, das ist für die Nation, dass man dabei sein darf. Das haben die Leute gesagt, das ist einmalig in ihrem Leben, das wird ihr ganzes Leben prägen. Deshalb wird da richtig rangeklotzt und das sieht man auch an der Baustelle, es geht wirklich voran. Also es hat wohl kaum jemand, vielleicht Macron selber, nicht für möglich gehalten, aber er hat eben auch so den Weg vorgegeben. Frankreich war ja damals 2015 der Terroranschlag, 2016 in Nizza, dann die Gelbwestenunruhen. Man war also schon gezeichnet und dann brennt noch Notre Dame. Also es war wirklich ein Trauma, ein nationales Trauma. Und Macron hat das gut gesteuert, um da sowas Positives reinzubringen. Er hat zum Beispiel jetzt am 8. Dezember 2023 gesagt, kurzes Zitat: Ich möchte hier vor allem das Bild eines Frankreichs der Erbauer sehen, ein Frankreich, das nicht bei den täglichen Details und allem, was schlecht läuft, stehen bleibt, sondern ein Frankreich mit Hoffnung und Zuversicht. Und da will natürlich jeder dabei sein.
Ja, bei der Aufbaurhetorik möchte keiner mauern. Wie haben Sie das, Frau Schock-Werner, erlebt? Ist der französische Zentralismus in so einem Fall hilfreich gewesen bei der Abwicklung? Ich stelle mir mal vor, ich wäre Kranunternehmer oder irgendwie so, würde sagen, hör mal, ich habe da so einen Schwerlastkram. Wie geht denn das jetzt weiter? Kriege ich von Ihnen grünes Licht? Kann ich nach Paris fahren? Wie war das?
Nein, das war natürlich nicht die größten Kräne der Welt werden tatsächlich in Deutschland gebaut und das gab das Hilfsangebot, aber das wurde nicht akzeptiert sozusagen. Aber ja, natürlich war der Zentralismus hilfreich, weil schon mit diesen Geldsummen operiert wurde. unser Zweifel, ob das in der Zeit zu schaffen hat, gingen wir auch von den normalen Maßstäben aus, mit denen Kirchen restauriert wurde. Denn solche Mengen von Geld gibt es sonst nicht. Und die gibt es eben nur, wenn der Staatspräsident da hilft. Andererseits wünscht sich der Chefarchitekt von Notre Dame eine Dombauhütte nach europäischem Beispiel, weil er dann langfristig viel besser arbeiten kann.
Jetzt sind wir bei dem Punkt, was folgt daraus?
Nicht, weil das ist, dem steht der französische Zentralismus entgegen und eine andere, der Architekt en chef Clique, Madame Schmückle-Moulard, die lange Dombaumeisterin in Straßburg war, damals sich mir gegenüber geäußert hat, dass Dombauhütten ja wirklich so was Altmodisches braucht man nicht, hat jetzt in einem französischen Artikel in der Fachzeitschrift ein vehementes Plädoyer für die Einführung von Dombauhütten an den großen Kathedralen Frankreich geschrieben. Also man nähert sich dem an, die französischen Kollegen erscheinen jetzt auch auf unseren Tagungen, es gibt europäische Dombaumeistervereinigung. Also der Zentralismus war sehr hilfreich bei der raschen Wiederaufbauhilfe. In der Detailorganisation wünschen sich die französischen Kollegen es doch ein bisschen europäischer.
Was folgt daraus? Nach dem Brand der Anna-Amalia-Bibliothek 2004, da haben sich in Deutschland Notfallverbünde gebildet. Vorbildlich war in dieser Hinsicht Thüringen. Ich hatte zufälligerweise das Glück, mal mit so einem Hauptbrandmeister zu sprechen, der dabei war, als er eine Lutherbibel aus der Anna-Amalia-Bibliothek geholt hat. Dann hat man gesagt, in so einem Flächenland ohne große Megastädte, da muss man dafür sorgen, dass es dezentral sowas gibt. Man hat in Köln nach dem Einsturz der historischen Bibliothek solche Container gebaut und ähnliches. Frau Markert, sehen Sie sowas auch, dass es ein Bewusstsein dafür gibt? Frau Schrock-Werner hat gerade gesagt, das Bewusstsein für Dombauhütte, für Notfallverbünde und ähnliches. Denn wir sind immer ja noch bei dem Thema Bewahrung, Rettung auch von historisch bedeutsamem, einzigartigem Kulturgut. Denn wenn das einmal weg ist, dann ist weg, ne?
Ja, und ich meine, es läuft ja auch immer noch die Untersuchung, was nun genau den Brand ausgelöst hat. War es eine weggeworfene Kippe? Mhm. Auf jeden Fall hat der Brandschutz natürlich versagt. Ja. Er war gar nicht so, wie wir ihn kennen und er sein müsste vorhanden. Und das hat auch der Bauleiter Philipp Joss gesagt, dass es jetzt eine Sprinkleranlage geben wird, die, wenn irgendwie Alarm ausgelöst wird, also den Raum mit Sprühwasser füllen wird, damit sich ein Brand gar nicht erst entwickeln kann. Das wird auf jeden Fall alles jetzt überhaupt erstmal eingebaut und, wenn es schon etwas gab, auf den neuesten Stand gebracht. Und man muss ja wissen, zum Beispiel, dass von den zerstörten Kunstschätzen oder sehr stark beschädigten, und da unter anderem die sogenannte Chororgel, die kleinere Orgel war, und die wurde eben durch das Löschwasser so schwer beschädigt, jetzt gar nicht durch den Brand selbst.
Eben, das haben wir auch gelernt mit den Jahren, dass Löschwasser teilweise noch schlimmer sein kann, wie Brände. Frau Schrock-Werner nickt.
Ja, das Gebäude ist immer noch nass. Wenn man an die Wände fasst in Notre Dame, dann sind die feucht. Die Kollegen sagten das ganz am Anfang schon, es wird 10 Jahre dauern, bis die Mauern von Notre Dame wieder trocken sind. Das sind massive Mauern, die völlig durchnässt wurden. Das Löschwasser war toll. Dazu kommt, dass die mit Wasser aus der Seine gelöscht haben. Das war nicht sauber. Natürlich, Flusswasser ist nie ganz sauber. Salzeintrag oder so will ich hier nicht eingehen. Aber das Gebäude ist einfach noch nass. Und deshalb ist die Gefahr, und das wird auch von den Kollegen gesagt, Notre Dame wird zwar außen genauso hergestellt, innen wird es völlig anders aussehen, weil eine sehr helle Tünche aufgebracht wird. Völlig, es war ja vorher steinsichtig, relativ dunkel, jetzt eine sehr helle, nicht weiß, aber sehr helle Tünche. Und ob die Tünche in ein paar Jahren nicht blättert vor den nassen Wänden, ist noch gar nicht so ganz klar. Dann wird man nacharbeiten müssen. Aber Wasser ist tatsächlich eine Gefahr. Dieser Ausstellungsraum unter der Kirche, in der die gefundenen Köpfe und so ausgestellt, war bis zur Decke voll mit Wasser. Das Chorgestühl war klitschnass, die Kanzel war klitschnass. Die fürchteten, dass das alles schimmelt. Ja, und die Chororgel ist kaputt, also auch davon gegangen. Wasser ist, aber ohne Wasser, heute kann man mit Sauerstoffentzug arbeiten, aber bei so groß funktioniert das noch nicht.
Herr Ritte, und auch in die Runde gefragt, ich will jetzt nicht wie ein Europapolitiker vor dem Wahlkampf klingen, aber ist das vielleicht auch eine Belebung des deutsch-französischen Motors, der ja so ein bisschen, um es mal zurückhaltend zu sagen, ruckelt, wenn man sich die Regierungschefs der beiden Länder anguckt unter der Belastungsprobe der gegenwärtigen Weltprobleme, Ukraine-Krieg, Nahostkrieg und Ähnliches. Was meinen Sie? Wird das diskutiert?
Im direkten Bezug auf Notre Dame wohl nicht. Aber ich nehme das als Beispiel dafür, dass das deutsch-französische Verhältnis eben doch nicht so zerrüttet ist, wie es immer aussieht, wenn man sich nur auf die Spitzen der beiden Regierungen konzentriert. Ja. Auf der Arbeitsebene, dort, wo man wirklich zusammenarbeitet, wo man die Dinge voranbringt, dort funktioniert es. Das ist ein kollegiales Verhältnis. Frau Schoch-Werner hat gerade ein sehr schönes Beispiel gegeben, wie sich sowas auch noch entwickelt.
Sie stimmt zu und nickt.
Einer solchen Katastrophe. Und das ist eben das, was mich immer mit Zuversicht erfüllt. Das ist Pfeifen im Wald vielleicht, auch weil ich selber da drin impliziert bin. Aber es funktioniert ja. Es funktioniert ja eigentlich auch gut im deutsch-französischen Milieu. Es gibt keine zwei Staaten, die so ineinander verflochten sind auf allen Ebenen wie diese beiden. Dass es da auf der oberen Ebene zwischen Staatsoberhäuptern oder Regierungschefs Probleme gibt, das haben wir immer mal gesehen. Das ist immer wieder mal vorgekommen. Im Moment sieht es tatsächlich auch nicht so besonders gut aus. Aber das stellt nicht das Ganze in Frage. Und wie gesagt, Notre Dame, die deutsche Beteiligung am Wiederaufbau von Notre Dame, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es eigentlich ja doch funktioniert.
Führt das zu einer Stärkung auch des europäischen Herkunfts- und Kulturbewusstseins, Frau Schoch-Werner? Was meinen Sie? Sie sind auch Vizepräsidentin der NRW Kulturstiftung, haben viel also mit Kulturschutz zu tun, mit Landschaftsschutz, mit solchen Dingen. Was meinen Sie?
Ja, und es führt tatsächlich auch in einer jetzt sehr spezifischen Art zur Zusammenarbeit. Es gibt ja ein von den Skandinaviern eingebrachtes EU-Verbot von der Verarbeitung von Blei. Und dagegen laufen alle Dombaumeister und Glasspezialisten Amok, weil es gar nicht geht. Das wäre ein Berufsverbot. Und da arbeiten plötzlich die französischen Architekt en chef, was den deutschen oder den europäischen Dombaumeister oder Münsterbau, plötzlich sehr eng zusammen. Also da gibt es einen kulturellen Zusammenschluss zu sagen, das ist völliger Unsinn, lass das bleiben. Und es ist auch erstmal wieder zurückgezogen.
Also den Blei bleiben zu lassen, davon soll man die Finger lassen. Das ist interessant, weil das in den letzten Monaten, Frau Markert, doch die Diskussion beherrscht hat, wenn ich das so aus der Ferne mir angeguckt habe, richtig?
Die Sache mit dem Blei ist immer seit dem Brand natürlich präsent. Und ich habe die grüne Senatorin noch im Ohr, wie gesagt, die sagte, 21 Kilo von diesen 500 Tonnen würden jährlich heruntergespült. Interessant ist ein kleines Bleistückchen, was bleiben wird auf der Pietà, auf der Skulptur in der Nähe des Altars. Da hat Jesus die rechte Hand offen und die ganze Pietà, die ganze Skulptur war mit Blei bespritzt. Man hat das, was in seine Hand getropft ist, dort belassen, auch als sehr dezente Erinnerung an das Drama des Brandes.
Wird es ein Museum eigentlich geben? Geben Sie uns noch einen Ausblick oder so eine
ja, das
amerikanisch gesagt ein Memorial, irgendeine Erinnerungsstätte?
Das hat Präsident Macron angekündigt, genau ein Jahr vor der Wiedereröffnung, also 8. Dezember 23, hat er gesagt, das wird es geben. Der Ort ist, wie gesagt, gleich daneben, ist so ein riesiger historischer Klinikkomplex, der heißt Hôtel de Dieu. Wirklich, man sieht das auf der Île de la Cité, auf dieser Insel, wo Notre Dame steht, nimmt das, ja, vielleicht ein Viertel der ganzen Insel nimmt dieser Komplex ein. Und da soll es ein Notre Dame Museum geben, dann mit dem Gockel dem Alten, dann mit den 6 alten Fenstern aus dem 19. Jahrhundert und mit vielem mehr, damit die Leute also noch ein bisschen Hintergrundwissen sich holen können.
Frau Schoch-Werner.
Nur eine Bemerkung doch noch zum Blei. Unser Blei, jedes Bleidach kriegt ganz schnell eine Patina und dann geht da überhaupt nichts mehr ab. Also wir haben ja auch ein Bleidach, das verdreht es mehr kontrolliert. Das ist eine eigentlich fast sozusagen ideologischer Kampf, denn es in Wirklichkeit, wenn die Patina auf dem Blei ist, dann wird das hell und dann passiert da gar nichts mehr. Dann kann ich da anfassen, da geht auch kein Bleiwasser mehr weg, wie das jetzt in Frankreich behauptet wird. Das würde ich jetzt mal als Vertreter der europäischen Dombaumeister sagen, ist einfach eine falsche Behauptung.
Damit ist die Bleiwasser.
Ich glaube Ihnen das, aber die Messwerte danach waren rund um Notre Dame natürlich ganz, ganz hoch.
Ja, das ist
hoch.
Der Bleistaub.
Die Werte hat man, ne?
Ja, der Bleistaub beim Brand, aber das ist ja nicht sozusagen das Ergebnis dann eines neu verlegten Bleidachs. Das im Anfang ist das sicher auch noch, aber wenn die Patina drauf ist, ich meine, wir haben jetzt seit endlosen Zeit ein Bleidach, das wird auch gemessen, da geht überhaupt nichts mehr weg. Wie gesagt, alle Kollegen wehren sich gegen diese Bleidiffamierung, die gerade europäisch schwebt und kämpft und macht. Das stimmt einfach.
Für die Anwohner möchte ich Ihnen das glauben, dann hoffe ich, dass es genauso ist. Ich glaube, Ihrer Kompetenz.
Ich danke sehr meinen Gästen im SWR2-Forum Restaurierte Seele Frankreichs. Notre Dame, 5 Jahre nach dem Großbrand. Alles scheint im Plan zu sein. Wir haben einige Schlaglichter geworfen auf die letzten 5 Jahre seit dem Brand im Dezember soll dann eröffnet werden. Bei uns waren Stefanie Markert, die ARD-Korrespondentin im Studio Paris, Professor Dr. Jürgen Ritte, Literaturwissenschaftler und Romanist aus Paris und nicht zuletzt Frau Professor Dr. Barbara Schock-Werner, die Kölner Dombaumeisterin AD und Koordinatorin der Deutschen Wiederaufbauhilfe für Notre Dame. Durch die Sendung führte Michael Köhler. Ich danke Ihnen sehr.